In dieser Episode schauen wir uns an, was Stress genau ist, unter welchen Umständen dir Stress auf die Hüften geht, wie daraus sogar eine Insulinresistenz bzw. Diabetes Typ 2 entstehen kann und wie du aus der Nummer rauskommst. Viel Spaß!
Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich.
Ja, dass chronischer Stress auf die Hüften geht, wird von den meisten Frauen stark unterschätzt. Dass chronischer Stress sogar zu einer Insulinresistenz und in der Folge zur Stoffwechselerkrankung Diabetes Typ 2 führen kann, ist vielen gar nicht bekannt. Oft wird diese Tatsache auch auf die leichte Schulter genommen, nach dem Motto, ja, ich führe ein stressiges Leben, aber da muss mein Körper jetzt durch. Okay, lass uns der Sache auf den Grund gehen. Wir schauen uns erstmal an, was ist Stress eigentlich genau? Auf diese Frage gibt es mindestens zwei Antworten. Es gibt akuten Stress, den unser Körper seit vielen Millionen Jahren kennt. Zum Beispiel Hitze, Kälte, Hunger, Durst, Kampf, Flucht. Heute sehen unsere akuten Stressoren etwas anders aus, zum Beispiel das Rennen zur Bahn oder der Streit mit dem Partner. Und erst seit kurzer Zeit auf die Menschheitsgeschichte gesehen, gibt es auch den chronischen Stress. Sorgen, Ängste, psychische Belastungen, Hamsterräder, aus denen man nicht mehr rauskommt, zum Beispiel die Betreuung eines pflegebedürftigen Elternteils. Biologisch gesehen ist Stress die Reaktion, die durch die sogenannte Stressachse in unserem Körper reguliert wird. Die Stressreaktion ist ein evolutionär sehr alter Mechanismus unseres Körpers. Sie hat früher dafür gesorgt, dass wir eine Kampf-Flucht-Situation zuverlässig meistern konnten und die fein aufeinander abgestimmten Reaktionen sicherten das Überleben. Und genau das will unser Körper auch heute noch. Interessant sind die drei Regeln, nach denen der Körper auf Stress reagiert. Erste Regel, die Reaktion auf Stress kostet uns Kraft und kann uns verletzen, aber das spielt keine Rolle, Hauptsache wir überleben. Was bedeutet das? Wenn du früher um dein Leben gekämpft hast oder fliehen musstest, war es egal, ob du dir wehgetan hast oder ob dein Blutdruck unfassbar gestiegen ist. Es ging ums Überleben, da musste der Organismus jetzt tatsächlich durch. Und in unserem heutigen Alltag geht es halt nur noch sehr selten ums Überleben. Aber die Reaktionen unseres Körpers auf akuten Stress sind immer noch die gleichen. Dein Körper macht keinen Unterschied zwischen einem wilden Tier und dem brüllenden Chef. Er will dir schlichtweg wieder das Leben retten und stellt dir über die Stressreaktion alles zur Verfügung, was du brauchst, um heil aus der Nummer rauszukommen. Energie, Kraft und Konzentration. Mit akutem Stress kann unser Körper also seit Jahrmillionen sehr gut umgehen. Was in den letzten circa 100 Jahren hinzugekommen ist, ist der chronische Stress. Das war die erste Regel. Die Reaktion auf Stress kostet uns Kraft und kann uns verletzen. Aber das spielt keine Rolle. Hauptsache, wir überleben. Die zweite Regel, wir müssen kämpfen oder fliehen und dann können wir uns erholen. Unser Körper ist evolutionär für kurze Stressreize über kurze Zeiträume ausgelegt und für eine Erholungsphase danach. Unser Körper erwartet es also, dass wir nach einer Stressreaktion wieder runterfahren, dass Reaktionen wie erhöhter Blutdruck oder eine erhöhte Herzfrequenz wieder abklingen und unseren Organismus so nicht schädigen. Wenn wir jetzt mal kurz darüber nachdenken, wir machen heute nach Stresssituationen eher selten eine Pause. Eigentlich ist es so, dass wir einfach weitermachen, als wäre unser Körper eine Maschine. Das heißt, der Stresspegel bleibt hoch und die Stressreaktionen auch. Zweite Regel, wir müssen kämpfen oder fliehen, dann können wir uns erholen. Dritte Regel, auf einen Stressreiz folgt Bewegung. Stresssituationen wie Kampf und Flucht haben natürlich immer über viele Millionen Jahre Bewegung ausgelöst. Natürlich rennen wir, wenn wir den Zug erreichen wollen, aber wie sieht es mit der Bewegung nach einem schwierigen Telefonat, nach einem Streit mit dem Kollegen aus? Oder wie kann unser Körper Stresshormone in chronischen Situationen abbauen, zum Beispiel bei Überforderung am Arbeitsplatz? Heutzutage haben wir Menschen entweder keine Lust, uns zu bewegen, oder wir nehmen uns einfach nicht die Zeit dafür. Dritte Regel, auf einen Stressreiz folgt Bewegung. Schauen wir uns mal an, welche Stressoren gibt es heute? Das sind eine ganze Menge, zum Beispiel Angst, Ärger, Druck, Zeitmangel, Streit, Hektik, Anspannung, Probleme, Konflikte, Sorgen, Misserfolge, Enttäuschung, Überforderung, Schmerz oder Lärm. Und was den Körper auch stresst, zum Beispiel chronische Zuckerfluten oder chronischer Nährstoffmangel. Okay, ob wir Stress haben oder nicht, das entscheidet unser Gehirn und wir schauen uns jetzt mal an, wie das abläuft. Jeder Stressreiz wird im Gehirn aufgrund unserer evolutionären Erfahrungen bewertet. Verantwortlich dafür ist das limbische System im Gehirn. Es steuert Funktionen wie Gefühle, Triebe, Antrieb, Gedächtnis und auch Verdauung. Und der Hauptakteur hier ist die Amygdala. Die Amygdala im Gehirn wird auch das Angstzentrum genannt. Wenn zum Beispiel ein wild kläffender Hund auf dich zukommt oder du riechst Feuer, dann bekommst du über die Amygdala diesen Angstimpuls. Und die Amygdala wird auch Mandelkern genannt, weil sie paarig vorkommt. Es ist jetzt noch ein Unterschied, ob wir Stress positiv oder negativ bewerten und das hängt von seiner Intensität ab. Ein gewisses Maß an Stress ist tatsächlich notwendig, damit wir uns konzentrieren oder kreativ sein können. Die Amygdala, also die Mandelkerne, sind für die emotionale Bewertung von Situationen zuständig. Und die wichtigste Emotion, die sie steuert, ist tatsächlich die Angst. Die Amygdala sorgt dafür, dass wir Gefahren richtig einschätzen können. Die Mandelkerne verarbeiten äußere Reize und lösen über die Stressachsen entsprechende Reaktionen im Körper aus, wie zum Beispiel der erhöhte Herzschlag oder ein reflexartiges Zucken. Der Hippocampus, eine weitere Hirnregion, ist dafür zuständig, Neugelerntes vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Der Hippocampus sorgt also dafür, dass wir die Erfahrung, ich kann mich verletzen, wenn ich Herdplatten anfasse, abspeichern. Und aufgrund der Erfahrung, die wir in den letzten Millionen Jahren gemacht haben, wird ein Stressreiz also zunächst vom limbischen System bewertet. In Bruchteilen von Sekunden wird analysiert, ob wir in der Lage sind, Lösungen für das aufgetretene Problem zu finden. Gut. Okay, schauen wir uns mal an, wie so eine Stressreaktion jetzt genau abläuft. Wird eine Wahrnehmung negativ von unserem Gehirn bewertet, zum Beispiel ein kläffender Hund kommt auf dich zu, wird in den Mandelkern, also der Amygdala, die Situation als gefährlich bewertet. Und das Ergebnis wird an den Hypothalamus weitergeleitet. Er ist der Chef des autonomen Nervensystems. Das autonome Nervensystem steuert ja alle lebenswichtigen Grundfunktionen des Körpers und kann die Stressreaktion auslösen. Mit im Spiel sind Hormone, also Botenstoffe, die nun wichtige Botschaften verteilen. Als Reaktion auf den Stressreiz schüttet der Hypothalamus das Hormon CRH, das Corticotropin-Releasing-Hormon, aus. CRH informiert ein anderes Hirnareal, das für die Ausschüttung der Aktivitätshormone Adrenalin und Noradrenalin zuständig ist. Das geschieht über den sogenannten Locus coeruleus, der auch der blaue Kern genannt wird. Das ist eine winzige Region im Hirnstamm und über das Nebennierenmark. Noradrenalin und Adrenalin bedienen einen Teil der Stressachse, die anspringt, um im ersten Moment schnell auf eine Gefahr reagieren zu können. Erst danach wird die HPA-Achse, das ist eben die Hauptstressachse im Körper, die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rinden-Achse, muss sich kein Mensch merken, aber wichtig ist, dass du weißt, dass es diese Stressachse gibt. Und zu den bereits erwähnten Hormonen, die die Stressreaktion auslösen, CAH, kommt noch das ACTH, das Adrenokortikotrope-Hormon und Cortisol. Und diese drei Hormone setzen jetzt die Stressreaktion in Gang. Diese Prozesse über die HPA-Achse, über die Stressachse, diese Hauptstressachse, verlaufen langsamer als bei der schnell reagierenden Stressachse über Adrenalin und Noradrenalin und klingen auch langsamer ab. Ja, und tatsächlich ist es so, dass es über diese beiden Achsen zu Reaktionen im Organismus kommt, die, wenn sie chronisch eingeschaltet sind, zu Schädigungen führen. Noradrenalin sorgt in einem ersten Schritt zuverlässig dafür, dass wir jetzt sehr wach, aktiv und handlungsbereit sind. Doch auch der Rest des Körpers muss natürlich aktiviert werden. Und dazu aktiviert der Hypothalamus, wie eben beschrieben, über die Stressachse das sympathische Nervensystem, das uns auf körperliche und geistige Leistung vorbereitet. Er sorgt dafür, dass das Herz kräftiger schlägt, die Atmung beschleunigt und die Atemwege erweitert werden. So können wir mehr Sauerstoff aufnehmen und durch den Körper transportieren. Der Sympathikus, der aktivierende Teil unseres vegetativen Nervensystems, sorgt nun dafür, dass die Nebennieren bzw. das Nebennierenmark Noradrenalin und Adrenalin auch in den restlichen Körper ausschüttet. Jetzt ist nicht nur unser Gehirn kampf- und fluchtbereit, sondern auch unsere Gliedmaßen. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Lage, sofort schnell loszulaufen und das alles geschieht in Bruchteilen von Sekunden. In dem Moment, in dem die HPA-Achse, die Hauptstressachse im Körper, angestoßen wird, kommt Cortisol ins Spiel. Cortisol sorgt unter anderem durch die Erhöhung des Blutzuckerspiegels dafür, dass dem Körper genügend Energie für die Stressreaktion zur Verfügung steht. Und was super spannend ist, dass der Körper all diese Reaktionen selbst wieder runterfahren kann. Noradrenalin und Cortisol geben dem System dann eine Rückmeldung, wie stark der Stressor noch vorhanden ist. Und über weitere komplexe Prozesse informieren sie das Gehirn. Die Gefahr ist vorüber. Alle Stressreaktionen werden wieder heruntergefahren. Jetzt ist natürlich interessant, was passiert, wenn es diese Rückmeldung nicht gibt, wenn die Stressachse chronisch auf On gestellt ist. In diesem Fall kommen Amygdala und Hippocampus im limbischen System zu dem Schluss, dass sie den Stressor nicht aus eigener Kraft bewältigen können. Das kann ein belastendes, überraschendes Ereignis sein oder das wiederholte Scheitern, eine Lösung zu finden, ein Leben im Hamsterrad, das zu Burnout führt. Die Berufsgruppe, die besonders Burnout gefährdet ist, sind übrigens Altenpfleger. Die Stressreaktion gerät jetzt außer Kontrolle. Cortisol wird nun chronisch ausgeschüttet, um diese länger anhaltende Stresssituation in den Griff zu bekommen. Und irgendwann kann sich das System nicht mehr selbst regulieren. In chronischen Stresssituationen übernimmt die Amygdala, das Angstzentrum, die Kontrolle und schaltet unser kognitives Steuerungsnetzwerk ab. Aus evolutionärer Sicht war das einmal sehr wichtig, wenn wir vor dem Säbelzahntiger standen, machte es wenig Sinn, über die Welt zu philosophieren oder lange über einen Plan nachzudenken. Jetzt hieß es laufen oder sterben. Okay, schauen wir uns mal an, was Cortisol mit unserem Blutzuckerspiegel macht. Cortisol steuert die Energiezufuhr vor allem darüber, dass der Blutzuckerspiegel erhöht wird, um eben zuverlässig Energie zur Verfügung zu stellen. Und das passiert, indem Cortisol zunächst mal die Gluconeogenese, also die Neubildung von Glucose bzw. Zucker in der Leber, stimuliert. Das ist also ein erster Weg, über den Cortisol es steuert, dass ausreichend Energie zur Verfügung steht, der Blutzuckerspiegel steigt. Was Cortisol in Stresssituationen gleichzeitig macht, es schwächt die Wirkung von Insulin. Die Zellen werden für die Stressphase, die ja eigentlich kurz angelegt sein sollte, insulinresistent. Ein paar Türen in den Zellen bleiben verschlossen, damit der Blutzuckerspiegel hoch bleibt. Das heißt, es wird weniger Zucker aus dem Blut in die Zellen gebracht, beziehungsweise nicht in Zellen gebracht, die für diese Stresssituation jetzt nicht wichtig sind. Auf den ersten Blick scheint das natürlich keinen Sinn zu geben. Wieso wird hier verhindert, dass Zucker aus dem Blut in die Zellen gebracht wird? Tatsächlich aber wird bei akuter Belastung der Glukosetransport in den Muskel verbessert, indem gewisse Glukosetransporter, also Zuckertransporter, unter Umgehung des Insulinsignals in der Zellmembran bereitgestellt werden. Ja, also Zucker wird in die Muskulatur geschleust und dafür wird kein Insulin gebraucht. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Körper entscheidet. Hier gibt es eine Kampf-Flucht-Situation bzw. eine Stresssituation. Wir sorgen dafür, dass die Muskeln genug Energie haben. Dieser Mechanismus läuft aus dem Ruder, wenn wir uns unter Stress nicht bewegen und die Muskelzellen keinen Energiebedarf haben. Und diese stresshormoninduzierte Zunahme der Insulinresistenz, die ja eigentlich nur für eine kurze Zeit vorhanden sein soll und dann wieder abgeschaltet wird, weil der Stressor vorbei ist, bleibt bestehen, wenn wir in chronischen Stresssituationen sind. Und das hat dann einen begünstigenden Einfluss auf die Entwicklung einer Insulinresistenz. Andererseits erklärt die insulinabhängige Glukoseaufnahme in der Muskulatur, warum körperliche Aktivität die wichtigste Maßnahme bei Insulinresistenz ist. Und an dieser Stelle möchte ich daran erinnern, ich habe das schon ganz oft erwähnt, wenn es um das Thema Diabetes Typ 2 ging hier in der Podcast-Show, dass viele Menschen bereits eine Insulinresistenz oder sogar einen Typ 2 Diabetes haben, ohne es zu wissen. Die Dunkelziffer liegt in Deutschland bei rund 2 Millionen Menschen, die bereits erkrankt sind, ohne dass sie es wissen. Cortisol erhöht den Blutzuckerspiegel also über 2 Mechanismen. In der Leber wird Glukose gebildet. Das gehemmte Insulin hält den Blutzuckerspiegel konstant hoch. Und ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel führt zu Insulinresistenz und Übergewicht, ganz ohne Schokolade und Kuchen. Der Stoffwechsel gerät sehr aus dem Gleichgewicht. Auf der einen Seite sagt das Stresssystem, wir brauchen viel Zucker bzw. Glukose, um den Stress zu bewältigen. Auf der anderen Seite sagt das Gehirn, wir haben viel zu viel Zucker im Blut und Insulin versucht gegenzusteuern. Doch das Stresssystem blockiert seine Wirkung. Die Zellen reagieren nicht mehr auf das Signal des Insulins. Die Insulinresistenz, die aufgrund der Stresssituation nur akut auftreten sollte, wird chronisch. Und das ist ein Teufelskreis. Die Hyperglykämie, also der dauerhaft zu hohe Blutzuckerspiegel, führt zu einer vermehrten Ausschüttung von Insulin. Das haben wir jetzt besprochen. Und das wiederum führt zur Einlagerung von Fett in die Zellen. Das ist der ähnliche Weg wie über das Essen von Zucker. Ja, auch wenn wir Zucker, zu viel Zucker essen, wird Insulin ausgeschüttet und Insulin sorgt dafür, dass Fett in die Zellen befördert wird. Vor allem das Fett, das jetzt aktuell in der Nahrung ist. Interessant ist, dass während der akuten Stressreaktion der Appetit erstmal vermindert ist normalerweise. Und in der anschließenden Cortisolphase, also dieser langsamere Teil der Stressachse, kommt es zu Heißhungerattacken. Außerdem führt zu viel Cortisol im Blut zu einer Zunahme des Bauchfettes. Bekannt ist das sogenannte Cushing-Syndrom. Wenn über längere Zeit zu viel Cortisol im Körper zirkuliert, kommt es zu diesem Cushing-Syndrom. Anzeichen dafür sind Gewichtszunahme, vor allem am Bauch, Bluthochdruck, Muskelschwäche, Entwicklung eines Mondgesichts und eines Stirnackens. Cortisol fördert also die Bildung von Fettzellen und ist verantwortlich für die Umverteilung des Fettgewebes in Richtung Bauchfett. Die Vermehrung des Bauchfettes wiederum fördert die Entzündungsaktivität im Körper. Die Fettzellen produzieren dann die Entzündungsbotenstoffe Interleukin 6 und TNF-Alpha, habe ich sicher schon mal irgendwo erwähnt, wodurch ein weiterer Teufelskreis entsteht, der die Insulinresistenz verstärkt. Ich habe ja gerade gesagt, dass während einer Stressreaktion der Appetit normalerweise vermindert ist. Es ist ja auch ganz klar, wenn wir früher in Kampf- und Fluchtsituationen waren, war Nahrungsaufnahme nicht wichtig. Ja? Heute ist es aber so, dass viele Frauen gelernt haben, auch ohne Appetit zu essen. Und ich möchte mich da gar nicht von ausschließen. Bei Stress, wenn man frustriert ist, wenn man Trost sucht oder eine Belohnung für etwas haben möchte. Eine in der Schweiz durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Selbstkontrolle unter Stress abnimmt. Bevor ich dir jetzt noch ein paar Tipps gebe, möchte ich, dass du verstehst, dass du zwischen akutem und chronischem Stress unterscheiden musst. Unser Körper kann mit akutem Stress sehr gut umgehen. Akute Stressreaktion habe ich dir ganz am Anfang beschrieben. Dein Chef schreit mit dir rum, du rennst die Treppe rauf. Das ist akuter Stress, Stress, der schnell wieder vorbei ist. Ja, es gibt sogar akute Stressoren, die gut für deine Gesundheit sind, eben weil dein Körper sie schon so lange kennt und dein Immunsystem auf eine sanfte Reise durch deinen Körper schickt. Zum Beispiel ein Kältereiz morgens unter der Dusche oder ein bisschen Hunger, wenn du mal ein paar Stunden länger nichts gegessen hast als sonst. Akuter Stress ist ein alter Freund deines Körpers. Und chronischer Stress, also all das, was wir hier in dieser Episode besprochen haben, ist ein neuer Feind deines Körpers. Chronischer Stress ist ein riesiges Thema. Deshalb gibt es diese eine von vier Säulen im Ist-Dich-Glücklich-Coaching. Eine Säule, die sich nach dem Thema Ernährung als eine der wichtigsten überhaupt herauskristallisiert hat. Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Und dazu möchte ich dir jetzt noch ein paar Tipps geben. Was kannst du jetzt tun, um aus dieser Nummer rauszukommen und aus diesem chronischen Stress rauszukommen? Denn dass wir Stress haben, dass wir viel zu tun haben, dass wir viele Aufgaben haben, daran können wir ja nichts ändern. Woran wir aber was ändern können, ist, dass wir wirklich zu jeder Minute des Tages im Hamsterrad rennen und schlecht auf Stress reagieren. Also es geht darum, aus diesem Hamsterrad mal rauszukommen und stressresilienter zu werden, also besser mit Stress umgehen zu können. Und hier ist es zunächst mal wichtig, dass du dir jetzt keine großen Pläne machst, denn das allein kann dich schon wieder stressen. Nimm dir lieber kleine Schritte vor, zum Beispiel eine kleine Morgenroutine, statt schon auf der Toilette aufs Handy zu schauen. Zum Beispiel Sitzpausen, um aus der Bewegungslosigkeit und der flachen Atmung rauszukommen, die unseren Körper zusätzlich stressen. Frisches, natürliches Essen, damit der Körper alles bekommt, was er braucht, um dich durch deinen Alltag zu begleiten. Und nochmal, auch ein Nährstoffmangel kann unseren Körper stressen. Zum Beispiel Tageslicht, um die Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Eine Runde um den Block in der Mittagspause. Ja, 10, 15 Minuten. Minipausen einlegen. Energietanken zwischendurch. Solche kleinen Maßnahmen machen dich stressresistenter und das bedeutet, dass dein Körper besser mit Stress umgehen kann, dass du rauskommst aus dem Hustle-Modus. Dein Körper spürt es sehr genau, dass du mal kurz entspannst, dass du dich mal kurz ausruhst und fährt dann diese Stressreaktion runter. Und darum geht es. Okay, bevor ich mich verabschiede, noch einen Hinweis in eigener Sache. Die VIPU Einzelcoaching-Plätze für den Monat März sind bereits ausgebucht. Die nächsten Plätze vergebe ich im April. Mein Tipp ist, dass du dir, wenn du dich dafür interessierst, ein paar Wochen sehr intensiv und eins zu eins mit mir zusammenzuarbeiten und dir so deine Wunschfigur zurückzuerobern, jetzt schon ein Kennenlerngespräch buchst, um zu schauen, ob wir auf einer Wellenlänge sind, um dir genau erklären zu lassen, wie das VIPU-Einzelcoaching aufgebaut ist, was du da erreichen kannst, wie ich dich begleite. Melde dich für das Kennenlerngespräch an. Du wirst während der Buchung noch aufgefordert, einen kleinen Fragebogen auszufüllen, damit ich mich gut auf das Gespräch vorbereiten kann. Ja, und wenn dir gefällt, was du hörst, holen wir uns gemeinsam deine Wunschfigur zurück. Den Link zum VIPU Einzelcoaching findest du hier in den Shownotes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Das war's jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, iss dich glücklich, deine Daniela.